Blinden, der Phoenix Talk aus dem Herzen der Hauptstadt mit Christoph Ninhoff.
Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu Unter den Linden aus dem Jahr vorweihnachtlichen Berlin. Ja, jetzt kann er losgehen, der Kaufrausch. Endlich, werden manche sagen. Überall klingen die Glöckchen so süß wie sonst nie im Jahr. Überall glitzern die Schaufenster und die Auslagen sind reichlich gefüllt. Und in Berlin können Sie sogar hier an den Adventssonntagen sich entscheiden zwischen Kirche und Kommerz. Da haben nämlich die Geschäfte auch offen. Und das in einer Stadt, paradoxerweise, in der die Hälfte der Bevölkerung von Sozialtransferleistungen lebt. Und da ist auch das größte Problem Geld, ist nämlich das Problem, denn das fehlt vielen oder den meisten jedenfalls. Frau Kipping, Sie sind stellvertretende Bundesvorsitzende der Die Linke. Und kurze Frage an Sie, wie viel geben Sie dieses Jahr für Geschenke aus?
Ich gehöre zu den Leuten, die schon immer im Sommerurlaub anfangen, Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Und deswegen kann ich das nur in Rubeln sagen, weil ich dieses Jahr in Russland einen Teil meiner Weihnachtsgeschenke schon erledigt habe.
Aber nicht auf der Luxusmesse, die gerade zu Ende gegangen ist?
Nee, ganz bestimmt nicht.
Aha. Sie müssen mir gleich noch was zu Ihrer 40-Euro-Initiative sagen, was daraus geworden ist. Aber erst begrüße ich unseren zweiten Gast, Michael Hüter, Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln. Herr Hüter, Sie kriegen dieses Jahr Weihnachtsgeld?
Nein, wir kriegen nur 12 Auszahlungen im Jahr, kein Weihnachtsgeld. Die Mitarbeiter ja, aber der Direktor nicht.
Was halten Sie denn von der Initiative, die Frau Kipping mal gestartet hat, 40 Euro für Hartz-IV-Empfänger als Weihnachtsgeld?
Sie stellen sich das vor, dass das von den Ämtern ausgezahlt wird, als Aufstockung?
Also es gab früher eine Sozialhilfe, von Weihnachtsbeihilfe. Das ist jetzt aber im Zuge von Hartz IV faktisch abgeschafft worden. Und meine Anregung ist, sowohl für Menschen, die Sozialhilfe im Arbeitslosengeld II bekommen oder auf Asyl angewiesen sind, dass die tatsächlich pro Person eine Weihnachtsbeihilfe von 40 Euro bekommen. Es ist ein bisschen angelehnt an die Idee auch des Weihnachtsgeldes. Und Hintergrund ist, dass man vom Regelsatz von dem wenigen Geld einfach kein ordentliches Weihnachtsfest ausgestalten kann. Nun habe ich immer gesagt, mir ist durchaus bewusst, für ein besinnliches Weihnachtsfest braucht es mehr als Geld. Das ist mir schon klar, aber so ganz ohne Geld lässt sich halt kein schönes Weihnachtsfest machen. Und das ist die Idee dahinter.
Na, ich denke, die Vorstellung, die Sie offensichtlich dahinter haben, ist, dass Hartz IV für viele eine Lebenssituation ist und nichts Vorübergehendes. Vom Idee des Gesetzes her ist es aber ja eigentlich so, und das sehen wir auch in der Statistik, es ist ja keine Verweildauer auf lange Sicht. Die Idee des Gesetzes oder des Gesetzgebers, dass wir alle dort nur eine sehr lange auf unterstützen oder mit Geld oder sonstigen Leistungen durch die Zeit bringen, sondern es soll ja eigentlich eine Ausfallbürgschaft sein, nicht? Die im Sinne einer schwierigen Situation der Gesetzgeber dann, wenn die Arbeitslosenversicherung selbst schon sozusagen ausgeschöpft ist oder nichts da ist, dann eine solche Grundsicherung für Arbeitssuchende gegeben ist. Und wir sehen das übrigens im Jahr, wir haben im Jahresdurchschnitt etwa 450.000 im Durchschnitt.
Ein bisschen kürzer am Anfang.
Also, sorry.
Aber, ja oder nein?
Nein, also insofern, weil das Signal falsch ist. Das Signal ist, dass man hier sich mit seinem Leben einrichtet. Das sollte man nicht tun. Das wäre das falsche Signal.
Keine 40 Euro, da reden wir gleich noch drüber. Aber Sie, liebe Zuschauer, werden möglicherweise sagen, wie 40 Euro? 100 oder 200 oder weiß ich wie viel? Sie hätten noch die eine oder andere Frage. Bitte beteiligen Sie sich. Sie können uns Fragen stellen. Und wie das geht, das sehen Sie jetzt.
Jetzt im Netz. Stellen Sie Ihre Frage an unsere Gäste. Was Ihnen stets auf der Seele brannte, was Sie schon immer von Politikern wissen wollten. Bei Phoenix werden Sie es los und bekommen eine Antwort. Laden Sie Ihre Videofrage bei meinefrage.phoenix.de hoch. Egal, ob sie per Digicam oder Handy aufgenommen wurde. Bei Unter den Linden müssen die Politiker auf Ihre Fragen antworten.
Mindestlohn, ALG 1, Rente mit 67, Vermögenssteuer, alles aktuelle Themen der Großen Koalition. Und es geht natürlich dabei immer um die Frage der sozialen Gerechtigkeit. Und so sehen unsere Zuschauer das auch. Sie stellen viele Fragen zu diesen Themen in dieser in vergangenen Sendung. Und wenn Sie mal eine Frage an Politiker, an unsere Gäste stellen möchten, dann können Sie das ganz leicht tun. Per E-Mail an die Internetadresse unter den linden@phoenix.de oder, so wie Sie eben gesehen haben, natürlich noch besser, Ihre Videofrage selbst hochladen auf der Seite meinefrage.phoenix.de. Und im Zusammenhang mit der sozialen Gerechtigkeit natürlich auch in dieser Woche unser Online-Ted. Und die Frage lautete, braucht Deutschland eine Vermögenssteuer? Und die Umfrage ist zwar nicht repräsentativ, sondern natürlich nur unter den Internetnutzern von Phoenix, aber sie ist sehr eindeutig. 81% sind der Meinung und 19% nicht. Das ist doch eine steile Vorlage, Christoph Minhoff.
Haben wir nicht oft so klare Zahlen, ist ganz interessant. Herr Hüther, haben Sie was auf der hohen Kante?
Ja.
Wie viel?
Das werde ich Ihnen hier bestimmt erzählen.
Warum? Warum traut sich in Deutschland niemand über sein Vermögen zu sprechen?
Nun, das gehört zum eigenen Lebensbereich und ich wüsste auch nicht, warum man hier sein ganzes Leben als offenes Buch in die Medien stellen sollte. Ich meine, wir sind ja hier nicht bei den anderen Fernsehsendern, wo man das nachmittags tut, wo es dann hingeht bis zu den sonstigen Lebensgefühlen. Und ich finde, auch da gibt es ein Anrecht auf Privatheit und das betrifft auch das Vermögen.
Schön wäre nur, wenn das auch für Arbeitslosengeld II Bezieher gilt, weil Sie haben das ja so beschrieben und von der Idee des Gesetzgebers gesprochen. Das Problem ist nur, dass die Idee relativ weit an der Realität vorbeigeht, weil es doch für viele Leute, die sich immer ein ums andere Mal bewerben, halt schon ein Dauerzustand ist, an dem sie selber auch gar nichts ändern können. Also es gibt immer noch 7 Millionen Menschen in diesem Land, die im Bereich Hartz IV leben müssen. Und wenn die diesen Antrag stellen, die müssen sich komplett nackig machen. Da muss alles auf den Tisch gelegt werden. Dieser 16-seitige Antrag, ich weiß nicht, ob Sie sich den mal angeschaut haben. Also da muss man Sachen darbieten. Da muss ich ganz ehrlich sagen, und ich habe mich immer für ziemlich organisiert gehalten, also ich hätte so meine Probleme, den auszufüllen.
Nun, der Grund, warum wir das tun, ist ja, da wird Geld ausgereicht, das nicht irgendwie vom Himmel fällt, sondern das andere in diesem Land erarbeiten. Das dann durch Steuereinnahmen an den Staat geht und von ihm ausgereicht wird. Und das müssen wir sehen. Das heißt, das, was hier gemacht wird, da kann man über die einzelne Frage auf diesem langen Fragebogen sicherlich diskutieren, aber nicht grundsätzlich, ist ein Anspruch an die anderen. Und dieser Solidaritätsgedanke, der muss auch unterlegt werden, indem man damit seine eigenen Leistungen voranschreitet. Deswegen haben wir ja kein unbedingtes Grundeinkommen, sondern wir haben eine bedingte Zusage, die nämlich dann gewährt wird, wenn der eigene sich nicht mehr selbst helfen kann. Das ist der Gedanke der Subsidiarität. Das muss man einfach sehen. Es geht darum, dass anderer Leute Geld verwendet wird.
Bevor wir zu dem Thema kommen, bedingungsloses Grundeinkommen oder nicht, lassen wir es nochmal bei Reichen und Vermögenden bleiben. Wenn man sich anschaut, die 10 reichsten Deutschen, das Erste, was dabei auffällt, ist, von der Hälfte derjenigen, die sich als die reichsten Deutschen begreifen dürfen, gibt es überhaupt gar keine aktuellen Bilder. Man geht nicht in die Öffentlichkeit mit dem Reichtum. Liegt das an Neidkampagnen? Woran liegt's?
Oh, ich weiß nicht, ob man überhaupt von Neidkampagnen sprechen kann. Mein Problem ist ja auch nicht, dass es Reiche gibt, sondern ich finde, Reichtum wird dann zu einem Problem, wenn sich der Reichtum weniger aus der Armut der vielen speist. Und da ist schon die Frage, warum gibt es so ein paar Leute wie die berühmten Aldi-Brüder und wen da noch alles auf der obersten Liste steht? Warum haben die so viel Vermögen? Und hängt das nicht auch damit zusammen, dass die Verkäuferinnen, die beispielsweise bei Aldi oder anderswo arbeiten, zu Hungerlöhnen leben? Und wenn die jetzt alle einen Mindestlohn hätten, gäbe es etwas weniger Arme und es gäbe immer noch Reiche, aber vielleicht nicht in diesen Unmengen. Also und das ist für mich, ne, mir geht es nicht um so ein Moralisieren, ne, Reichtum ist was Böses oder so, aber es geht mir darum, an welcher Stelle ist der Reichtum nicht ein Ergebnis von Ausbeutung von anderen, die dann wiederum zu unwürdigen Bedingungen leben und arbeiten müssen.
Herr Hüther, was wirklich auffällt, ist wirklich spannend. Wenn man sich so die Liste anguckt, die schwanken ein bisschen, die einen, es gibt unterschiedliche Listen, aber zumindest ist unstreitig, dass zum Beispiel, also Albrecht-Brüder, zusammen 32 Milliarden Euro schwer, sagt man. Dieter Schwarz, Lidl, gilt auf Platz 3, auch 10 Milliarden rund. Dann Michael Otto, Otto-Versand. Merkle, Ratiopharm und so weiter und so fort. Das sind alles Firmen, die im Grunde die 40 Euro, die Frau Kipping Ihnen zu Weihnachten geben möchte, direkt in diese Unternehmen bringen. Das ist mal echt eine Umverteilung. Die ist spannend, die bekommen nämlich dann diese 40 Euro direkt. Das fällt auf, dass es Menschen sind oder dass es Unternehmer sind, die in besonderem Maße in einem Bereich tätig sind, in dem kleine kleine Einkommen besonders abhängig sind, dass es solche Angebote gibt.
Ja, was heißt abhängig sind? Die haben ja eine Idee gehabt, eine unternehmerische Idee und haben ja schon vor Jahrzehnten diese Idee ausgerollt. Das ist ja, die Aldi-Brüder haben das ja nicht erst vor 10 Jahren getan oder vor 5 Jahren, als wir über Sozialreformen in Deutschland diskutiert haben, sondern vor langer Zeit und haben in den 60er und 70er Jahren diese Idee gehabt, unternehmerisch gehandelt und dadurch hat sich dieses ergeben. Es ist natürlich so, im Einzelhandel rollen sie das dann nicht mit dem Einzelgeschäft aus, sondern in der Tat. Dieses Modell ist dann in der gesamten Bundesrepublik ausgerollt worden und das äußert sich dann in solchen Ergebnissen. Aber wo ist sozusagen jetzt das Problem? Hier ist das ja im Wettbewerb gehandelt worden. Die haben es ja nicht getan, weil sie irgendeinen wettbewerbsfreien Raum hätten, den der Staat noch geschützt hätte, sondern sie mussten es im Wettbewerb tun und haben dort eine Idee umsetzen können. Und die ist auch Gold geworden.
Ja, das aber Problem ist, dass doch kein Selbstzweck.
Das bestreitet ja auch niemand, aber Sie sind ja auch im Steuerstaat entsprechend auch besteuert worden. Wir reden jetzt hier über Vermögensbestände. Das wird im Rahmen der Vermögensbesteuerung, es wird im Rahmen der Ertragsbesteuerung, im Rahmen der individuellen Einkommensbesteuerung ja über die Jahre alles berücksichtigt. Nur dass dann trotzdem etwas übrig bleibt, muss ja nicht gegen unser System sprechen.
Etwas. Das Problem an der Geschichte ist eben genau, dass diese deutschen Reichen, wie auch immer die Bezeichnung ist, eben dankenswerterweise von der Vermögensteuer befreit wurden vor einiger Zeit. Die Frage ist doch, warum gibt es...
Vermögensteuer nicht. Wieso haben Sie die private Vermögensteuer? Die gibt es doch noch.
Von der privaten Vermögenssteuer vielleicht nicht, aber von sozusagen, naja gut, also die Frage, inwieweit diese Vermögen herangezogen werden, um in der Substanz besteuert zu werden, das ist ja, glaube ich, unstrittig. Es ist, diese Möglichkeit gibt es ja nicht.
Ja gut, aber Sie haben, natürlich greifen wir hier nicht ein, aber die Frage ist ja nochmal, wir haben es ja einmal besteuert. Das Vermögen ist ja Ausdruck einer vorangegangenen wirtschaftlichen Tätigkeit. Das ist ja nicht vom Himmel gefallen. Wenn es vom Himmel fallen würde, aber, dann könnten wir
aber
zugreifen.
Aber es ist doch schon auffällig, dass die wirtschaftliche Tätigkeit von den Brüdern, von den Unternehmen so hohe Profite abwirft, währenddessen die wirtschaftliche Tätigkeit der Verkäuferinnen bei Lidl oder bei Aldi mitnichten irgendwas abwirft, sie womöglich noch nicht mal über die Armutsgrenze bringt. Und Sie sagen, das ist jetzt so alles im freien Wettbewerb. Dann muss ich sagen, dann ist das Ergebnis des freien Wettbewerbs ein Fehler und hier ist jetzt der Gesetzgeber gefragt, dagegen zu steuern. Und weil nämlich ein kleiner Tante-Emma-Laden beispielsweise, der, weil er sich auch mit seinen Mitarbeitern verbunden fühlt und den ordentliche Löhne bezahlen möchte, kann das teilweise gar nicht mehr. Unterhalten Sie sich mal mit Handwerksvertretern in kleineren Städten, die sagen alle, wir sind gezwungen, uns gegenseitig mit Dumpinglöhnen zu unterbieten, weil das so ist. Und was eigentlich helfen würde, wäre hier ein gesetzlicher Mindestlohn.
Darf man nicht immer alles durch? Jetzt haben wir die Handwerker und hier haben wir den Einzelhandel. Nochmal, dieser Einzelhandel...
Das ist nie vermengt, weil an beiden Stellen dasselbe Instrument helfen würde.
Aber es ist eine ganz andere Branche. Und die Frage, wie Einkommen entstehen, hat ja zunächst einmal was mit der Logik auch dieser Branche der jeweiligen zu tun. Und in unserem Staat ist es halt dann auch frei, Vermögen anzuhäufen. Die Frage ist nur... ist das, was diese Unternehmer getan haben, verbunden mit wettbewerbsschädlichem Verhalten an anderer Stelle? Haben sie also ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgebeutet? Das sehen wir allerdings nicht. Natürlich gibt es Aufstocker nach Hartz IV, aber das sind dann Fälle, die Teilzeit arbeiten und nicht mit dem Gesamteinkommen auskommen.
Nein, das stimmt
nicht. Das ist hier nicht der Normalfall.
Nein, es gibt eine 500.000 Menschen, die einen sozialversicherungspflichtigen Vollzeitjob haben, von früh bis abends und trotzdem aufstocken müssen. Und das sind diejenigen, die die Anträge stellen. Es gibt noch wesentlich mehr. Die bei Vollzeit doch, es sind 460.000 Menschen arbeiten Vollzeit und haben trotzdem Anspruch auf Arbeitslosengeld 2 und das ist ein Ergebnis von einer übenden Lohndrückerei.
Nein, das stimmt nicht. Wir haben diese
Zahlen liegen offiziell vor. Sie können doch nicht Zahlen wegdiskutieren.
Lassen Sie sich doch die Zahlen einfach mal erklären. Es sind 450.000. Davon ist ein Großteil teilzeiterwerbstätig.
Nein, es sind 1 Million und davon ist die Hälfte Vollzeit.
Es hilft jetzt nicht, wenn Sie Zahlen bezweifeln. Aber es bleiben am Ende, die kritischen Fälle sind die Vollzeiterwerbstätigen Alleinstehenden. Die anderen, die Vollzeiterwerbstätig sind und in einer Familie sind, die haben so hohe Arbeitslosengeld-2-Sätze, dass sie mit ihren 7,50 Euro gar nichts erreichen würden. Sie müssten den Mindestlohn auf 12 oder noch höher ansetzen, um dort einen Effekt zu bekommen, dass die nicht mehr Arbeitslosengeld bekommen. Alle anderen sind Teilzeit beschäftigt, da müssen sie noch eine Mindestarbeitszeit vorgeben, um das einzufangen. Also das Problem, der Problembereich sind 7,5% dieser eben genannten 450.000. Das sind die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit.
Bevor wir uns jetzt da in dem Zahlenwirrwarr verlieren, nochmal die Frage, inwieweit ist generell die Frage, dass man mit einem größeren Vermögen oder mit größerem sowohl Barvermögen, Geldvermögen wie Immobilienvermögen sich sozusagen an den Notwendigkeiten dieses Staates beteiligt oder auch nicht. Diese Frage stellt sich ja ganz offensichtlich, denn es gibt ja Bestrebungen, zumindest Ihrer Partei, dass man hier diese Vermögensteuer entsprechend wieder einführt.
Also man beteiligt sich über die laufende Besteuerung aus den Erträgen. Und dieses Vermögen,
alle Arbeitnehmer auch, die müssen aber trotzdem...
Aber nochmal, wir haben ja festgestellt, dass die Vermögensteuer, so wie wir sie hatten, nicht praktikabel ist, sie auch nicht zu den großen Zahlen geführt hat, sie unheimlich verwaltungsaufwendig ist und der eigentliche Zugriff...
4,5 Milliarden Euro.
Der eigentliche Zugriff findet aus den laufenden Erträgen statt. Diese Erträge können kommen aus Erwerbseinkommen, die können aus Vermietung und Verpachtung oder aus Kapitalanlagen kommen. Und das wird ja auch hier der Fall sein. Das heißt, je nachdem, wie diese Vermögen strukturiert sind, wird entsprechend jährlich laufend eine Besteuerung stattfinden. Das ist der Beitrag. Und wir sollten einen anderen Gedanken mal mit aufnehmen. In den USA beispielsweise haben wir in einem sehr viel höheren Maße auch die private Stiftertätigkeit oder Philanthropie, wie man das auch nennen kann. Das heißt, man kann durchaus feststellen, dass Systeme ja auch aus freiwilligem Antrieb mit stattfinden und nicht alles nur über Steuersysteme organisiert werden. Es ist sogar auch ein Konflikt. Dort, wo wir hoch besteuern, finden wir sehr wenig private Gabe, private Stiftungen. Und das ist etwas, was bei uns in Gang gekommen ist. Das sollten wir auch nicht sehen, Wir haben eine Masse in den letzten Jahren durch die Reform des Stiftungsrechts an privaten Stiftungen bekommen. Auch so, Stiftungen gehören dem Volke, wird etwas zurückgegeben.
Aber Stiftungen sind kein Ersatz dafür, dass die Gesellschaft und den Staat die Grundvoraussetzungen, die man braucht, wie öffentliche Infrastruktur, wie Investitionen in Bildung, wie den Sozialstaat, der ein Verfassungsgebot ist, also das ist nur, an dem man noch nicht einfach vorbeikommt, das ordentlich finanziert wird, und dazu braucht man Steuern. Und Sie haben vorhin gesagt, die Vermögenssteuer ist abgeschafft worden, weil sie nicht praktikabel war, aber da streuen Sie doch den Leuten Sand in die Augen. Es gab einen Anlass, warum die abgeschafft worden ist. Das war ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Die haben gesagt, es ist nicht verfassungskonform, so wie es ausgestaltet ist, dass nämlich das Immobilien, das Vermögen an Immobilien und das Vermögen an Geld unterschiedlich besteuert war. Das hätte man einfach korrigieren können und damit wäre es verfassungskonform gewesen. Der wirkliche Grund, warum es abgeschafft worden ist, weil es eine starke Lobby gab, die dagegen war, die selber nicht zahlen wollte. Und ich glaube aber, das ist zu kurz gegriffen, weil es ist auch für die Reichen im Land ein Problem, wenn in einem Land die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander geht, wenn Kommunikation, wenn die Sprossen der sozialen Leiter zu weit auseinanderklaffen, ist Kommunikation über diese Sprossen hinweg nicht mehr möglich und das wird zu einem Problem. Zum Übrigen eine Riesengefahr für die Demokratie, weil sich Leute, die das Gefühl haben, an ihrer Situation wird sich einfach nichts mehr ändern, abwenden. Wir haben einen starken Trend zur Ghettoisierung, wir haben einen Druck zur Kriminalisierung und das führt alles zu einem gesellschaftlichen Klima, was für Arm und Reich zum Problem wird. Insofern werden Reiche gut beraten, ordentlich das Gemeinwesen zu finanzieren.
Die Zuschauer zum ersten Mal dran.
Also das Problem ist doch gewesen, dass wir die Immobilienbewertung so einfach nicht vornehmen können, wie Sie das erzählen. Und vor allen Dingen hätte es ja gerade die alle getroffen, die ihr Einfamilienhaus hatten.
Ach, es gibt doch Freibeträge, aber nun tun Sie doch nicht so. Also das ist doch ein Gespenst, was Sie an die Wand
machen. Sie müssen doch die Frage der Bewertung. Also jetzt darf ich mal ausreden, sonst, damit Sie es auch mal verstehen. Es geht wirklich um die Frage der Bewertung von Immobilienbeständen. Das ist das gleiche Thema, was wir jetzt bei den Erbschaften haben. Und dann möchte ich mal die alle sehen, wo es um das Einfamilienhaus geht. Sie reden hier über eine Chimäre, über ein Randproblem. Das, was wir in diesem Land beobachten, ist, dass durch Wirtschaftsreform Beschäftigung entsteht. Das ist der große Bau von Chancen. Und darüber können wir über die verschiedenen Ebenen einer Einkommenshierarchie Brücken bauen. Darauf müssen wir setzen. Mit all diesen Maßnahmen, die Sie kritisieren, die in den letzten Jahren gemacht wurden, sind 1 Million Arbeitsplätze entstanden und ein großes Maß Sozialversicherungspflichtige. Das ist die einzige Chance, den Leuten die Brücke nach oben zu bauen. Also nicht anders, nicht mit irgendwelchen Umverteilungsdiskussionen aus der Vergangenheit.
Jetzt sind die Zuschauer dran, zuerst.
Und der Internetnutzer Kevin hat uns eine E-Mail geschrieben, die dahin geht, dass er gerne möchte, dass man einen Mindestlohn verankern könnte, aber natürlich dann für alle, sodass sich jeder entscheiden könnte, ob dieser Mindestlohn, der könnte geringer angesetzt sein, ausreichen würde, dass er noch dazu arbeiten müsste, aber so etwas wie eine Grundsicherung würde es zumindest für jeden geben, ob er arbeitet oder nicht. Und dann haben wir noch folgende Videofragen.
Guten Tag, ich bin Daniel Borg. Kann denn wirklich ein weiteres Ansteigen der Staatsverschuldung in Kauf genommen werden, um mehr soziale Gerechtigkeit im Sinne des linken Flügels der Großen Koalition zu schaffen?
Mein Name ist Petra Langheinrich, ich lebe in Berlin. Gerade im Osten Deutschlands halten sich viele Menschen mit Jobs im Niedriglohnsektor über Wasser. Sie sind oder waren zudem über längere Zeit arbeitslos, können daher nichts oder nur wenig in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen. Muss nicht längst ein solidarisches Bürgergeld bzw. eine Bürgergeldrente eingeführt werden, um gerade dieser drohenden Altersarmut in den neuen Bundesländern wirksam entgegenzutreten?
Ja, Mindestlohn. Das haben wir an diesem Tisch in den letzten Wochen und Monaten hier wirklich schon sehr lang und breit diskutiert.
Aber es ist doch immer wieder schön.
Das kommt darauf an, wen Sie fragen. Die Frage ist tatsächlich, ist sowas überhaupt vorstellbar oder heißt es dann, müsste es dann nur einfach anders heißen? Also ein Mindestlohn für alle, über alle Branchen festgelegt. Macht das Sinn aus Ihrer Sicht?
Wenn das, was hier in der Frage gemeint ist, ein gesellschaftlicher Ausdruck, wir sagen, darüber wollen wir eine Schiene unten einsetzen, ein unteres Fangnetz, dann muss das Gesetz hier allgemein gemacht werden. Nicht? Also dann macht diese Branchendifferenzierung keinen Sinn. Branchentarifverträge an sich sind natürlich Tarifverträge, die eben auch Mindestlohn, nämlich das untere Niveau, auch implizit für diese Branche schon festhalten. Es geht um die Frage, ob man das dann für alle anderen, die in der Branche nicht tariflich gebunden sind, auch mitwirksam werden lässt. Aber die Frage ist, haben wir nicht Sicherungsinstrumente? Wir haben mit dem ALG II implizit 4,50 Euro als Stundenlohn drin. Also wenn Sie einen Vollzeiterwerbstätigen nehmen, was der bekommt, eine normale Stundenzahl nehmen, sind das etwa 4,50 Euro, 4,60 Euro, 4,70 Euro, je nachdem, wie Sie die Stundenzahl unterstellen. Das heißt, da hat der Gesetzgeber ja schon so etwas eingebaut. Und die Frage ist, reicht das und funktioniert das? Denn was wir auch gemacht haben, wir haben ja mehr Geld in das System gepackt. Wir geben mittlerweile mehr Geld für das Arbeitslosengeld II aus als vorher für die beiden Altsysteme. Und wir wollen über Fördern und Fordern gerade denen, die vorher erwerbsfähig in der Sozialhilfe waren, auch die Fördermaßnahmen der Bundesagentur für Arbeit zugutekommen lassen und damit auch Brücken bauen. Also meine Frage ist immer, wir müssen aufpassen, ob wir hier nicht von Ausgangspunkten reden, die gar nicht stimmen. Wir geben mehr Geld aus, wir haben keinen Sozialabbau betrieben. Die Sozialleistungsquote liegt immer noch bei 30% und wir haben auch keine darbende Infrastruktur. Ich meine, wir haben eine Staatsquote, die ist bei 44%. Wir tun gerade so, als sei hier irgendwas zusammengebrochen. Wir haben uns natürlich überlegen müssen, ob wir das alles, was wir bisher getan haben, auch künftig noch tun können. Bei 1,5 Millionen Staatsschuld, der eine Fragen hat es gesagt,
genau,
ist das wohl auch eine berechtigte Frage.
In dem Teil schon beantwortet, aber jetzt Sie bitte zum Mindestlohn und dann auch zu der Frage, wie viel Schulden kann man noch wiederum aufnehmen, um damit Sozialtransfers zu bezahlen?
Also ich bin ganz klar für den dualen Mindestlohn, dass man sagt, zum einen in den Branchen, wo es ordentliche Tarifverträge gibt, ist jeweils der Tarifvertrag, macht man eine Mindestebene innerhalb des Tarifvertrages. Sind ja Tarifpartner. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass es zunehmend mehr Bereiche gibt, in denen es keine Tarifbindung mehr gibt, muss auch der Gesetzgeber einspringen und einen gesetzlichen untersten Mindestlohn einziehen für die Bereiche, wo es keine Tarifbindung gibt oder keine Bestimmung von Mindestlöhnen über Branchenmindestlöhnen über die Tarifsache. Aber ich will noch einen Punkt sagen. Ich glaube, Sie haben einen wichtigen Fakt aus Ihrer Rechnung außen vor gelassen. Sie haben gesagt, wir geben mehr Geld aus. Das stimmt nicht, wenn man mitberechnet die Einsparung beim Arbeitslosengeld 1. Was denken Sie denn, warum die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg...
Das ist eine Einsparung.
Dort haben natürlich Bereich haben Einsparungen stattgefunden und das ist auch Geld, was man Leuten, die jahrelang eingezahlt hat, weggenommen hat, weil sie nicht mehr so lange Anspruch auf Arbeitslosengeld 1 haben.
Das sind andere Leute.
Sie wissen doch genau, dass durch die verkürzte Zahlungszeit von Arbeitslosengeld 1 Leute heute eher ins Arbeitslosengeld 2 abgedrängt werden und das sind Gelder, die eingespart worden sind. Die vielen Milliarden Einsparungen bei der BA sind geklaute Gelder. Das ist nicht nur ineffizient.
Also geklaute Gelder, wie reden Sie denn?
Natürlich, das von den Leuten weggenommen. Und Sie haben noch einen Punkt, weil wir über die Staatsverschuldung gesprochen haben. Das finde ich eine ganz interessante Sache. Es gäbe einen Bereich, wo man zum Beispiel mit einem Mindestlohn auch staatliche Ausgaben reduzieren könnte. Wir haben heute in den ganzen Geldern, die wir für das Arbeitslosengeld II ausgeben, 8 Milliarden, die wir für Aufstocker ausgeben. Und darunter viele. Und diese Gelder könnten wir aber einsparen, wenn wir jetzt einen gesetzlichen Mindestlohn einführen.
Die würden Sie nicht einsparen. Also wir können jetzt gerne über Fakten streiten, aber die sparen Sie nur bei denen ein, die Vollzeit erwerbsfähig sind, die ganze Arbeitszeit ausschöpfen und alleinstehen sind. Bei den anderen helfen Sie mit 7,50 Euro
nichts. Bei Mindestlohn sind, glaube ich, die Positionen ausreichend ausgetauscht. Rente, sozusagen eine Mindestrente, die dritte Frage, die es gab. Was sagen Sie dazu?
Also, wir haben zunehmend die Gefahr von Altersarmut. Das deutet sich jetzt an. Das ist für die jetzige Rentnergeneration ist das gerade noch eingrenzbar das Problem, aber das Problem nimmt zu, also gerade für den Osten, ich sage mal, jetzt kommen so die Generationen in die Rente, die zur Wende kurz unter 50 waren und wenn die einmal einen Arbeitsplatz verloren haben, dann haben die meisten so sich von ABM zu einem Eurojob und so weiter und die kommenden Generationen können immer weniger Rentenansprüche erwerben. Man kann auch sagen, die Zunahme von Minijobs führt zu Minirenten, weil im Minijob eine Minirente vorprogrammiert.
Die Minijobs sind
ein bundesweites Problem. Das ist ganz klar. Insofern finde ich persönlich, dass eine Mindestrente dringend erforderlich ist. Ich finde, man sollte da auch im Rahmen der gesetzlichen Rentenversicherung so ein unterstes Netz, ohne dass keiner fallen soll. Für mich liegt es mindestens bei 800 Euro einführen. Jetzt ist die große Frage, wie finanziert man das? Und ich finde, man muss da nicht das Schweizer Modell 1:1 kopieren. Das geht nicht. Wir haben andere Verhältnisse. Aber zumindest die Idee, dass man durch gewisse Abschmelzung bei den Obersten eine Sockelung nach unten, um Altersarmut für alle zu verhindern, das zu finanzieren.
Das ist jetzt sehr nett formuliert. Also Abschmelzung bei den Oberen heißt, die hohen Renten verringern zugunsten der niedrigeren Renten. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Es gibt ja pro eingezahlten Euro in die Rentenversicherung einen gewissen Anspruch, den man erwirbt. Und ich finde, ab einer gewissen Höhe kann man diesen Anspruch relativieren, zum Beispiel nochmal um 50% reduzieren.
Um 50% reduzieren?
Oberhalb einer Beitragsbemessungsgrenze.
Also ja, Sie kriegen doch nur bezogen auf die Beitragsbemessungsgrenze, haben Sie doch in der Regel schon beim normalen Job.
Man muss
eine Versorgungslücke von 50%. Also insofern.
Ja, Sie denken ja im Rahmen Ihres Konzeptes, ich gehe ja aus von einer erwerbstätigen Rentenversicherung, wo wirklich alle Leute einzahlen müssen. Wo man nicht dieses Phänomen hat, dass sich jetzt die Besserverdienten ihre eigenen Bereiche haben, wie zum Beispiel bei Abgeordneten, die wir in einer unglaublich privilegierten Situation sind und in kurzer Zeit sehr hohe Ansprüche erwerben. Ich finde, dass alle Leute einzahlen sollten und dass man innerhalb so einer gesetzlichen Rentenversicherung als erwerbstätigen Versicherung dann tatsächlich garantieren sollte, dass es ein Minimum gibt, unter das niemand fällt, weil auch im Alter jeder würde leben.
Bei dem Thema kommen wir auch nicht zusammen. Wir haben in der gesetzlichen Rente ja durch Riester und Rürup eine Drei-Säulen-Logik etabliert, die auch trägt. Wenn Sie sich den Rentenversicherungsbericht anschauen, wird das, was sozusagen durch Veränderung, Nachhaltigkeitsfaktor und Nachholfaktor da wirkt, also durch die Brücke zur demografischen Komponente mehr oder weniger, durch das Aufstocken und durch die Nutzung der betrieblichen und der privaten Altersvorsorge mehr als überkompensiert. Und ich warne auch davor, immer mit einem Randphänomen gesamte Systeme in Frage zu stellen. Ich sage bewusst Randphänomen. Der Minijob ist doch keine Lebenssituation für 40 Erwerbsjahre. Das sind doch zum Teil oder überwiegend Situationen, wo in einer bestimmten Phase der Einstieg in den Arbeitsmarkt so gefunden wird und dann die Brücke weitergeht oder wo es im Rahmen einer Familie oder einer Zugewinngemeinschaft eine zusätzliche Tätigkeit ist. Also wir können doch nicht von der Einzelsituation ausgehen, sondern wir müssen insgesamt schauen, wie sieht die Vermögens- und Einkommenssituation der privaten Haushalte aus. Und dann ist das, was Sie beschreiben, nicht die angemessene Antwort, sondern da wird sozusagen von einem Grenzphänomen wird alles in Frage gestellt, wie diese Gesellschaft eigentlich funktioniert. Gut, das also kann nicht sein.
Und deswegen glaube ich, Arbeitsverhältnisse sind inzwischen keine Grenzsituation mehr.
Aber entschuldigen, schauen Sie sich doch bitte mal dort an, wie der Arbeitsmarkt funktioniert, wo auch das industrielle Herz am stärksten ist. Darum muss es gehen. In Baden-Württemberg, wo wir den stärksten industriellen Kern haben, haben wir die geringste Arbeitslosigkeit, gering qualifiziert. Auch denen bieten wir Chancen. Also ist doch die Frage nicht, Dinge hinzunehmen, sondern sie zu ändern dahin, dass diese Chancen entstehen. Auch für gering qualifizierte, wo wir dann das Problem hätten.
Das Thema,
und da muss man keine Sorgen haben, wenn man sich darauf einlässt. Das geht.
Das Thema der nächsten Bundestagswahl, das lässt sich bereits jetzt absehen, ist die Sozialpolitik. Das wird das Schlachtfeld sein. Grünen Parteitag, wenn man sich den angeschaut hat am Wochenende, oder den SPD-Parteitag, die Linken, das ist das Thema ohnehin schon, ihr Thema schon seit geraumer Zeit von Anfang an. Und da spielt die Frage dieses bedingungslosen Grundeinkommens zunehmend eine Rolle. Und zwar ist, was daran sehr interessant ist, vielleicht können Sie mir das mit wenigen Worten auseinander dividieren. Das ist eine ganz komische Allianz,
ja,
die sich da zusammenfindet. Herr Westerwelle ist dafür. Der ist relativ selten mit Ihnen einer Meinung. Und Herr Althaus hat gestern auch in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, glaube ich, einen großen Artikel darüber geschrieben, dass er das auch für sinnvoll hält. Die Grünen sind zum Teil nicht so ganz, aber so ein bisschen schon dafür, aber 40% immerhin schon ganz. Was ist das mit diesem bedingungslosen Grundeinkommen?
Ich glaube, da muss man sehr genau hinter die Modelle schauen, was damit gemeint ist. Das muss man schon auch auseinanderhalten.
Bitte.
Ich könnte ja genauso sagen, es gibt durch alle Lager hinweg auch ein Bekenntnis zur bedarfsorientierten Grundsicherung, weil das, was wir jetzt mit Hartz IV haben, ist ja auch nichts anderes als eine bedarfsorientierte Grundsicherung, währenddessen jetzt die Linke in ihrer Mehrheit sagt, das reicht uns nicht. Und auch die Grünen haben ja jetzt gesagt, das mit Hartz IV war nicht so toll. Also ich will nur sagen,
800 Euro für jeden bedingungslos.
Oder? Nee, ich finde, man muss es erstmal auseinanderhalten, weil Herr Westerwelle will kein bedingungsloses Grundeinkommen. Die FDP möchte weiterhin den Arbeitszwang. Die sagen, die Leute kriegen eine gewisse Summe, dafür wird alles andere an Sozialleistungen abgeschafft. Im Übrigen ist das auch das Modell von Herrn Althaus, mit dem ich mich schon sehr lange darüber diskutiert habe. Und der möchte eine Art Grundeinkommen von 600 Euro einführen, was aber... Und im Gegenzug sämtliche bestehenden paritätisch finanzierten Sozialversicherungssysteme wegrassieren. Das ist nicht meine Vorstellung. Meine Vorstellung ist, die bestehenden Sicherungssysteme zu stärken, indem ein unterster Sockel eingeführt wird. Und jetzt kann man fragen, auf welcher Höhe soll der sein? Ich finde, immer entscheidend ist, dass jeder Mensch an dieser Gesellschaft teilhaben kann. Warum? Wir leben in einer Demokratie. Und genauso wie irgendwann es an der Zeit war, das preußische Dreiklassenwahlsystem abzuschaffen, wo bloß diejenigen, die Vermögen hatten, wählen durften, finde ich, ist es jetzt an der Zeit, dafür zu sorgen, dass jeder Mensch, auch wenn er keinen Arbeitsplatz hat, teilnehmen kann. Das heißt, er darf nicht nur verhungern, sondern er muss sich auch die Tageszeitung leisten können und vielleicht auch mal zu einer Demonstration fahren können.
Sie wollen 800 Euro ohne den Zwang zu arbeiten? Also einfach.
Nein, es gibt verschiedene Finanzierungsmodelle. Und ich finde, was für mich, also man muss halt schauen, an welchen Größen orientiert man sich. Und da gibt es ein paar ganz objektive Größen, die werden von der OECD oder von der EU-Kommission gesetzt. Und das ist zum Beispiel
die Armutsrisikogrenze.
Ja. Und die beträgt für Deutschland, je nachdem, welche Berechnung man zugrunde legt, 850 bis 1000 Euro. Und das ist so der Rahmen, finde ich, an dem man sich orientiert.
Das ist so richtige Wünsch-dir-was-Ökonomie. Also wir lassen alles, was wir schon haben im Sozialbudget, und dann packen wir das so weit auf, dass es bedingungslos ausgezahlt wird. Das Entscheidende daran ist, und deswegen sind die Modelle in der Tat vergleichbar, Sie können über den Betrag reden und Sie können reden, ob da noch was abgeschafft wird und übergebucht wird. Aber der verhaltensbezogene Punkt ist bei allen gleich, nämlich, dass es keine Bedürftigkeitsprüfung gibt und deswegen bedingungslos. Und dass auch die Frage, ist jemand bereit, seine Leistung in den Arbeitsmarkt einzubringen und darüber aus dieser Leistung herauszukommen, nicht gestellt wird. Das muss man einfach sehen. Diese Frage wird bei allen im gleichen Sinne beantwortet. Es ist eine Zahlung, die kommt. Die wird als Art Finanzamtslösung im Grunde mit ausgezahlt, wenn sie unterhalb einer gewissen Schwelle sind. Und der Punkt, wo sich alle treffen, wo auch Liberale dann manchmal sagen, naja, das ist doch Ausdruck sozusagen dieser Lebenssituation in einer Demokratie, wo wir auf jeden Einzelnen, wenn wir ihm das geben, dann auch in seine Verantwortung setzen, dann muss er aber auch leisten. Das trifft halt auf Konflikt mit unserem Gedanken der Subsidiarität, dem wir ja eigentlich unserem Sozialsystem unterlegen, auch dem gesamten gesellschaftlichen Miteinander.
Das muss man sehen. Jetzt sage ich mal, die gesamte Sozialbürokratie, die es so gibt und alles, was da dranhängt, wenn man dieser Idee jetzt folgt, in welcher Ausführung auch immer, dass man sagt 800 Euro und damit ist auch Schluss?
Also der Sachverständigenrat hat ja in seinem Jahresgutachten das Althaus-Modell geprüft. Ja. Und der entscheidende Punkt ist, wenn Sie es tatsächlich schaffen würden, alle bestehenden Systeme, die wir auch nur irgendwie kennen, von der Rentenversicherung über die Krankenversicherung, Pflegeversicherung zu den steuerfinanzierten Leistungen, Wohngeld, wie auch immer, umzubuchen, dann geht das irgendwie auf. Aber da sind natürlich zum Teil Rechtsansprüche wirksam. Wir haben eine nicht einfache institutionelle Struktur. Und wenn Sie an einer Stelle anfangen zu sagen, für behinderte Sonderregelung, was gut begründbar ist, dann fängt der Nächste an. Und dann bröselt das System wieder aus und dann ist die Finanzierung nicht darstellbar. Und deswegen ist es gerade aber in dem Modell, was natürlich hier beschrieben wurde, on top, das ist wirklich Wünsch dir was Ökonomie, da fragt keiner, wo kommt's her, sondern fragt nur, wo können wir das Geld ausgeben, das und kommt nur von den Ansprüchen. Ich habe noch nie was aus Ihrer Partei gehört, wie man in diesem Land die Investitionsbasis verbreitern kann, wie man etwas tut dafür, dass es Wirtschaften besser wird.
Er hat einfach was unterstellt, was so nicht stimmt. Es gibt sehr wohl Finanzierungsmodelle. Natürlich gibt es sie. Sie wollen sie bloß nicht wahrhaben. Und aus einem einzigen Grund, weil die Finanzierungsmodelle, die ich gut finde, laufen am Ende darauf hinaus, dass das reichste Drittel in der Gesellschaft deutlich draufzahlen muss. Und da sagen Sie, das wollen Sie nicht, weil das Umverteilung ist. Im Gegenzug aber sind Sie sehr wohl für eine Umverteilung, zwar für eine Umverteilung von unten nach oben, nämlich dass die arme Aldi-Verkäuferin das große Vermögen der Albrecht-Brüder finanziert. Die Frage ist doch immer, welche Umverteilung in welche Richtung. Richtung will.
Da muss ich jetzt auch nochmal drauf antworten, aber dann sind die Zuschauer.
Die Analysen zeigen, dass wir eine Umverteilung von oben nach unten haben. Sie können sagen, es reicht Ihnen nicht, aber wo kommt denn das alles her, was wir da unten auszahlen? Ja, Entschuldigung, bei Ihnen fällt immer alles vom Himmel. Irgendwo muss erwirtschaftet werden.
Hier fällt jetzt erstmal nichts vom Himmel, sondern hier kommen jetzt die Zuschauerfragen.
Aber genau die letzte Frage, die treibt auch einige unserer Internet-User rum, zum Beispiel Rüdiger, der uns eine Mail schickt. Er versteht, dass man Hartz-IV-Leuten oder dass Hartz bei Hartz-IV-Leuten eben nicht mehr das geben kann, was unsere Systeme früher hergegeben hätten, also da, noch vor Hartz-IV. Aber gleichzeitig meint er, sollte man ernsthaft darüber nachdenken, ob man nicht doch die Vermögensteuer erhöhen sollte oder einführen sollte, um eine Form der Solidarität oder der Gleichheit zu schaffen, unabhängig davon, ob er jetzt persönlich dafür oder dagegen ist. Das ist die Frage an Professor Hüther. An Professor Hüther auch von Wolfram Höflein die Frage, ob er den Eindruck hat, dass die Führungspersönlichkeiten in Deutschland so nach dem Motto verfahren, nach uns die Sintflut und eigentlich deutlich für Turbokapitalismus und Neoliberalismus seien, die Taschen immer voller und was Hartz IV und so weiter angeht, uns nicht interessiert. Also dazu eine Einschätzung von Professor Hüther und an Katja Kipping die Frage von einer Internetnutzerin Gudrun Klein. Sie hat ihr Leben lang gearbeitet und ihr vermittelt sich jetzt der Eindruck, dass bei vielen Hartz-IV-Empfängern auch gar nicht die Bereitschaft dazu da sei. Sie nennt es Drecksarbeit wie Putzen oder Aufräumen zu machen oder beispielsweise auch Spargel zu stechen.
Die berühmten Spargelstecher. Bitte, ja, Sie zuerst Frage. Hier die Frage also, nach, vielleicht sollte man das auch noch mal klarstellen, Vermögensteuer, was es für eine Vermögensteuer gibt und welche Vermögensteuer es nicht gibt, damit wir hier nicht
das Problem ja erwähnt, was die Erfassungsschwierigkeiten betraf und dass wir unterschiedlich die Vermögensgegenstände behandelt haben. Wertpapiervermögen oder einfache Anlageformen und Immobilienvermögen sind unterschiedlich behandelt worden. Sie erinnern sich alle noch an die Einheitswerte 1914 auf 1964 hochgerechnet. Das ist dann nie mehr nachgehalten worden und vor dem Hintergrund hat das Verfassungsgericht gesagt, geht das so nicht mehr. Ähnliche Situation haben wir bei der Erbschaftssteuer. Damals hat der Gesetzgeber gesagt, auch im internationalen Vergleich ist das eigentlich kein effizienter Ansatz, Vermögen zu besteuern, weil die Bewertungsfrage zum Verkehrswert immer außerordentlich problematisch ist. Und deswegen, wir machen das über eine, wie wir glauben, effiziente Einkommensbesteuerung. Da kann man jetzt reden, ob unser System insgesamt funktioniert, aber das ist die Antwort darauf. Ich will auch noch mal sagen, es ist in der Tat so, wenn man sich das anschaut nach Einkommensklassen, wir haben eine eindeutige Umverteilungswirkung in unseres gesamten Steuer- und Sozialsystems von oben nach unten. Das ist so. Das widerspricht sozusagen Ihrer Ideologie, aber es ist faktisch so. Das muss man sehen. Und das kann man immer nur die Frage stellen, reicht das? Das ist ja eine andere Frage. Reicht das oder will man mehr?
Und da muss man sich darauf, dass ein kleiner Teil der Steuerzahler den überwiegenden Teil der Steuern zahlt.
Sie können auch über andere Statistiken, das haben wir gemacht, die ganze Breite der Einkommensskala sich anschauen und stellen dann fest, dass wir in der Tat eine deutliche Umverteilungswirkung haben, so wie sie auch intendiert ist vom Steuer- und Sozialsystem. Die zweite Frage, wenn ich die gerade noch, weil die passt ja dazu, mit dem Turbokapitalismus. Natürlich gibt es solches Verhalten. Natürlich gibt es solches Fall. Die Marktwirtschaft ist nicht im Himmel. Nicht bei Ihnen fällt immer das Geld nur vom Himmel, aber die Marktwirtschaft ist es nicht. Aber worauf ich hinweise ist, schauen sich doch mal unsere Unternehmer an, die mittelständischen Unternehmer, die hier in diesem Land investieren, die hier neue Produkte kreieren, die gewaltige Beschäftigung aufgebaut haben in den letzten anderthalb Jahren. Das zeigt doch alles, dass wir nicht einheitlich auch hier über Randerscheinungen ableitend auf alle reden sollten. Turbokapitalismus, es gibt immer Erscheinungen, wo einem das nicht gefällt. Es gibt immer Mitnahmeeffekte. Ja. Das muss man ganz nüchtern sehen. Nur die Marktwirtschaft hat einen Vorteil. Ihre Sanktion läuft letztlich über die Märkte, über die Kunden, die sich entscheiden, ob sie ein Produkt kaufen oder nicht. Und jeder Konsument, jeder Bürger ist frei zu entscheiden, ob er das Produkt dort kauft oder woanders kauft, ob er es überhaupt kauft. Und damit hat er einen Hebel. Und das sollten wir nicht geringschätzen. Schauen Sie sich an, wie sich beispielsweise Konsumgewohnheiten geändert haben mit Blick auf Lebensmittel. Da sind wir in einer Veränderung, die gerade läuft. Aber das ist Ausdruck von Verantwortung, jeder Einzelne hat. Nicht immer nur an andere schauen.
Sie meinen die Bioprodukte.
Ja, der Einzelne hat seinen Hebel.
Wissen Sie, Ihr Problem ist Ihr Leistungsbegriff. Weil Sie wollen schon diejenigen, das haben Sie auch in vielen Sachen zur Steuerpolitik gesagt, steuerlich unterstützen, die wirklich auch im Schlaf Geld verdienen, indem Sie Leute haben, die für Sie arbeiten oder indem Sie vor allen Dingen an Aktien verdienen. Und Sie stellen das immer so dar, als ob nur dort, wo überhaupt Geld Gewinn gemacht wird, als ob nur das eine Leistung wäre. Und da muss ich immer sagen, wie entsteht denn überhaupt Gesellschaft? Wir wissen dank des Statistischen Bundesamtes, dass in diesem Land jedes Jahr 96 Milliarden Stunden in unbezahlter Arbeit geleistet werden. Das ist fast doppelt so viel, wie in bezahlter Arbeit erbracht wird. Das heißt, diese Gesellschaft beruht in ihrem inneren Zusammenhalt auch mit dem, mit ihrem Reichtum, wie sie entsteht, vor allen Dingen auf unbezahlter Arbeit, die im Übrigen besonders stark von Frauen weggetragen wird. Und dem muss man auch Rechnung tragen. Und weil Sie jetzt nochmal die Zahlen benannt haben, Sie sagen immer, bei uns würde das Geld vom Himmel fallen. Nicht mal auf einen anderen Punkt verweisen. Der gesamte Arbeitslosengeld-2-Bereich, Auszahlung kostet uns rund 35 Milliarden Euro. Die Steuergewerkschaft sagt, jedes Jahr gehen uns durch Steuerbetrug, Steuerhinterziehung 70 Milliarden Euro verloren. Das heißt, wenn es uns nur gelingen würde, jeden zweiten Euro Steuerbetrug zu verhindern, dann könnten wir das gesamte Arbeitslosengeld 2 finanzieren. Und jetzt finde ich schon eine Sache spannend, dafür können Sie jetzt nichts, aber die Leute, die mit Ihnen konform sind im Bundestag, es gibt Betriebsprüfer, die verdienen jeder pro Jahr, spielen sie Geld durch Betriebsprüfung ein, 1,3 Millionen Euro im Jahr.
Ist das denn hier in Berlin zum Beispiel
gelungen? Interessanterweise wird genau die Zahl der Betriebsprüfer nicht aufgestockt. Ja. Können wir sagen, das sind ja mal Arbeitsplätze, die den öffentlichen Kassen Geld bringen.
Ist das hier in Berlin zum Beispiel gemacht worden?
Also dort, wo unser Minister darauf Einfluss hatte, hat man sehr wohl versucht, das auszubauen. Aber Fakt ist ja, dass ein Großteil die Steuerpolitik, die Steuerkompetenz liegt bei der Bundesebene, ja, muss man ganz klar sagen.
Sie sprachen gerade von den Prüfern.
Ja, Betriebsprüfer sind ja von der Kompetenz her auf die Bundesebene zugewiesen. Also können nicht einfach alle Steuern auf Landesebene prüfen. Das ist ja immer das Problem, wenn man auf Bundesebene sehr wohl mehr Steuern generieren kann. Ich wollte gerne noch auf
Sie
die
noch
Frage. Sie hat ein Leben lang gearbeitet und hat jetzt das Gefühl, dass andere nicht dazu bereit sind. Man kann ja immer Menschen nicht so pauschal fassen. Ich will nur sagen, bei mir im Wahlkreisbüro treffen sich immer so ein Erwerbslosenrat und da habe ich ganz oft miterlebt, wie die Hoffnung bei Leuten aufkam, wenn sie Aussicht auf einen Arbeitsplatz hatten und wie dann die Enttäuschung eingesetzt hat, weil es wieder nicht geklappt hat und so. Und ich weiß nicht, ob Sie schon mal in der Situation waren, dass Sie hintereinander 50 Bewerbungen geschrieben haben und 50 mal eine Absage bekommen haben. Ich weiß nicht, wie ich mich danach verhalten würde. Vielleicht können Sie sicher für sich sagen, ja, ich würde trotz alledem munter drauf los und so weiter. Ich tue mich nur schwer damit, dann über Leute zu richten, die in so einer Situation womöglich sogar aus Selbstschutz heraus
sich damit abfinden.
Und zum Zweiten muss ich sagen, ich glaube, das Bild, was von Erwerbslosen gezeichnet wird, ist einfach ein falsches. Wir haben zunehmende...
Die Armen sind immer die Guten, die Reichen sind immer die Schlechten.
Nee, aber die Armen sind diejenigen, die vielleicht die meiste Hilfe der Gesellschaft bräuchten, auch damit diese Gesellschaft nicht auseinanderklappt.
Auch nicht pauschal bei den Unternehmern und den Reichen.
Nee, überhaupt nicht. Ich sage auch nicht, dass die schlecht sind. Sie sollen sich nur mit Steuern an der Finanzierung des Gemeinwesens beteiligen.
Wir haben noch eine Minute, deshalb ganz kurz noch eine Frage, bevor das hier untergeht. Die grundsätzliche Frage, Sie haben vorhin gesagt, die Schere geht immer weiter auf zwischen Arm und Reich und Besitzenden und Nichtbesitzenden. Soll das so bleiben oder wäre vielleicht Vermögensbildung wieder ein Thema, was etwas mehr in den Vordergrund gestellt werden müsste?
Ja, wenn Sie sagen, man soll damit die gesetzliche Rente ersetzen, halte ich das für ein Problem.
Nee, ich meine damit zum Beispiel einfach die Fördermaßnahmen, die es früher verstärkt gab, um Vermögen in Arbeitnehmern zu bilden beispielsweise.
Ja, die Betriebsrente, ne? Und so eine.
Sowas zum Beispiel oder auch Eigenheimzulagen und anderes.
Nein, ich glaube, aus Sicht eines demokratischen Gemeinwesens ist die Hauptaufgabe, die gegenwärtig vor unserer Gesellschaft steht, dafür zu sorgen, dass nicht immer mehr Menschen abgehängt werden. Und das heißt, ganz klar im Bereich Bildung zu investieren. Und das heißt auch dafür zu sorgen, dass die Leute über öffentliche Infrastruktur wie kostenlose Kitas, aber auch durch ein gewisses Geld, was sie zur Verfügung haben, sich teilhaben
können. Also bei Ihnen liegt sozusagen der Schwerpunkt mehr erstmal in dem sorgenden Sozialstaat, weniger in der Vermögensbildung, wenn ich das richtig verstanden habe.
Nein, ich folge dem Leitbild eines demokratischen Sozialstaates, dessen jeden in die Lage versetzt, sich an dieser Demokratie zu beteiligen, weil ich finde, Demokratie darf nicht darauf reduziert werden, dass man alle vier Jahre nur wohnt.
Also jetzt hat er das Schlusswort.
Ich darf durchaus auch einen Anspruch nehmen, Demokrat zu sein. Ich glaube nur, dass der Grundsatz der Leistungsgerechtigkeit auch dazu gehört und eine wichtige Steuerung hat. Die private Vermögensbildung ist ein wichtiger Punkt. Wir haben durch die betriebliche und private Förderung eine Menge gemacht. über Riester-Förderung mit Immobilien wollen wir jetzt auch nachdenken. Also okay. Das Stärken ist richtig.
Wir konnten über viele Themen leider gar nicht mehr reden, weil wir uns ein bisschen in den Zahlen zwischendurch mal verloren haben. Aber, liebe Zuschauer, das war Unterlinden. Ich bedanke mich bei meinen Gästen für die engagierte Diskussion. Morgen Anke Plättner wird Sie in der Phoenix-Runde begrüßen zum Thema Alles nur ein schöner Schein, der Bundeshaushalt 2008. Die Haushaltsexperten der Fraktion werden da sein. Ich bedanke mich. Schönen guten Abend.